Mach Limo draus.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mach Limo draus. Wir durchleuchten heute alles rund um das Thema toxische Beziehungen. Die Folge heute ist ein bisschen anders als die Folgen, die ihr bisher von uns gewohnt seid. Wir haben eine Expertin im Bereich toxische Beziehungen dabei, die Isabel. Und keine Frage bleibt heute aus. Seid gespannt. So, vor lauter Quatschen haben wir jetzt fast vergessen, unser Programm einzuschalten, damit auch ihr von unserem schönen Gespräch was mitbekommt, weil wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet. Elena und ich haben heute einen wunderbaren Podcast-Gast mit dabei, die Isabel. Wir freuen uns sehr, dass sie heute mit dabei ist. Stell dich doch gern einfach mal kurz vor, warum du heute Teil von Mach Limo draus bist und warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Richtig guter Teaser. Ja.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn ich dazu beitragen kann, toxische Beziehungen zu erklären und vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, aus diesen auszusteigen. Mein Name ist Isabel. Ich war selbst 1,5 Jahre lang in einer toxischen Beziehung und bin dadurch zu meinem ehemaligen Arbeitgeber gekommen, der Paartherapeut ist und aber auch Experte für toxische Beziehungen. Und ich vermute, dass ihr mich deshalb eingeladen habt.
Lass mir es noch herausfinden.
Weil ich sowohl beruflich als auch privat natürlich jetzt viel mit diesem Thema mich beschäftigt habe und da auch einfach unglaublich viel gelernt habe und aber auch merke, wie oft ich Fragen bekomme von meinem Umfeld, weil sie vermuten, in einer toxischen Beziehung zu stecken. Und die gibt es einfach viel, viel öfter, als das man denkt.
Ja, es ist sicherlich, der Begriff toxische Beziehungen wird ja sehr, sehr häufig verwendet. Irgendwie so in den Medien oder auch in Podcasts. Mhm. Es ist so ein Begriff, mit dem gerne mal um sich geworfen wird. Wo zieht man da dann die Grenze? Weil wo fängt eine toxische Beziehung an und wo endet eine Beziehung, in der man sich halt ab und zu auch mal streitet?
Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, da Übergang oft fließen, beziehungsweise dass man es überhaupt merkt, in einer toxischen Beziehung zu stecken. Aber sobald man sich fragt, was tue ich hier und warum wird es nicht besser, also quasi wenn man ganz viele Dinge probiert und es einfach nicht besser wird, dann sollte man vermuten, dass man in einer toxischen Beziehung steckt. Beziehung sollte an sich ja Kraft geben, glücklich machen, einen selber persönlich weiterbringen. Toxische Beziehungen tun das nicht. Also die rauben Kraft, die rauben Energie, sie lassen einen verzweifeln, sie gehen quasi direkt an den eigenen Selbstwert, weil man denkt, boah, ich kriege nicht mal eine Beziehung hin. Und wenn man sich einfach emotional immer und immer wieder schlecht fühlt und verletzt fühlt, dann sollte man zumindest mal den Begriff googeln und überlegen, ob man in einer toxischen Beziehung steckt. Mhm.
Wobei das zu erkennen, okay, es ist ein wichtiger erster Schritt, aber das reicht ja von vorne bis hinten nicht aus, um sich dann von sowas zu lösen. Das ist ja wie so eine Droge, wie eine Abhängigkeit für den eigenen Körper, für den eigenen Menschen. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen und uns ganz genau anschauen, was da eigentlich in Menschen vorgeht und welche Tipps man hat, um da rauszukommen, sollen wir noch unsere Zitate.
Mhm. Ja, weil wir haben ja hier in unserem Podcast, hauen wir ja immer die Kalendersprüche raus.
Die Groans von Pinterest. Und
ja, ich habe heute mir auch einen rausgesucht, der ist relativ kurz und knapp. Hurt people, hurt people. Passt auch zu toxischen Beziehungen aus meiner Sicht. Ich habe mich da jetzt auch wirklich ein bisschen reingearbeitet in das Thema, einige Podcasts angehört, viel, viel gelesen. Und ich glaube, dieser Spruch oder diese Form der Selbstverletzung und dass man dann andere Menschen mit ins Verderben ziehen möchte, passt hier, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Oder ist auch da Ursprung
definitiv des Übels. Genau, definitiv. Also toxische Beziehungen entstehen fast immer mit Menschen, die einfach psychische Themen haben, also sei es jetzt Narzissmus, Borderliner oder einfach andere Themen, die einen selbst belasten, und gerade solche Menschen verletzen halt andere Menschen sehr gerne, wobei man immer sagen muss, sie tun das meistens unterbewusst. Es gibt sicherlich auch die ein oder anderen, die das bewusst machen, aber die meisten tun das unterbewusst, weil es ihnen einfach gut tut, weil sie tragen innerlich einen ganz großen Schmerz in sich und dann tut es ihnen gut, diesen zu übertragen auf andere. Von dem her passt der Spruch optimal.
Mhm. Ist ganz spannend, dass du die Seite mit reingepackt hast, weil mein Zitat beleuchtet eher so die andere Seite. Love yourself as if your life depends on it, because it does. ja, damit wollte ich so zum Ausdruck bringen, dass Selbstliebe eigentlich für jede Art von Beziehung immer das Wichtigste ist. Und nur wer sich selbst liebt, ist auch irgendwie in der Lage, eine toxische Beziehung nicht nur zu erkennen, sondern da auch wirklich aktiv was gegen zu tun, weil er sich auch als Mensch ohne diese Toxizität irgendwie vollkommen fühlen kann. So ist mein Verständnis bisher, aber ich bin bestimmt keine Expertin.
Gibt es denn so typische Rollenbilder in einer toxischen Beziehung, dass man sagt, also es gibt da einen Part, der diese Rolle übernimmt und einen Part, der diese Rolle übernimmt?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also wir teilen das immer auf in Pluspole und Minuspole. Minuspole sind die, die nicht wirklich die Nähe zulassen können, also die den Partner immer auf einer Distanz halten. Diese Distanz darf nicht überschritten werden, weil sie sich sonst eingeengt fühlen oder einfach das Gefühl haben, keine Luft mehr zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir dann den Pluspol, der ganz viel Nähe möchte, also der am liebsten 24/7 auf dem Partner hängen möchte und eben mit ihm sozusagen die Zeit zu verbringen, weil sie mit sich selber nicht wirklich gut klarkommen. Und es ist dann wie bei einer Katze, wenn man der hinterher rennt, läuft die immer weiter weg. Nur wenn man stehen bleibt, dann hat sie auch die Chance, quasi auf einen zuzukommen. Und dann ist es halt so, dass Minuspole dann leider oft toxisch reagieren, indem sie dann eben, um dem anderen auf Abstand zu halten, beispielsweise ihn anlügen, emotional verletzen, fremdgehen, sich nicht bei ihm melden, da gibt es verschiedene Varianten, oder immer wieder einen Streit anzetteln beispielsweise. Das ist auf der einen Seite so der Minuspol, der viel Toxizität mit reinbringt, aber tatsächlich kann auch der Pluspol toxisch sein, weil er versucht, den anderen zu manipulieren, ihn an sich zu binden, dass der da bleibt, und er findet dann Geschichten, dass es ihm schlecht geht beispielsweise, obwohl das gar nicht so ist, aber er sehnt sich so nach Aufmerksamkeit von dem Gegenüber, dass er einfach auch nicht mehr bei der Wahrheit bleibt. Und man muss auch sagen, die Moves des Pluspols können auch wirklich anstrengend sein und einengend, weil die gefühlt gar keinen Stopp kennen bei Nähe. Also die würden am liebsten 24 Stunden, die krassen Pluspole natürlich, es gibt auf beiden Seiten so wir haben so eine, wie so ein Barometer, plus 5, minus 5. Also minus 5 Minuspol, plus 5 Pluspol, die zwei würden nie zusammenfinden, aber minus 2 und plus 2 zum Beispiel, die würden ganz gut harmonieren wiederum. Mhm. Aber jemand mit minus 4 und plus 4 wäre sehr, sehr schwierig.
Ich habe dazu zwei Fragen, ich finde es hochspannend. Das eine, Pluspol, Minuspol, ist das eine Charaktereigenschaft, die man halt so mit sich bringt und so ist man halt? Oder kann das pro Beziehung in welcher Art auch immer ganz individuell sein? Also du bist vielleicht in einer, also da schließt sich meine zweite Frage gleich mit an, nämlich, dass wir wahrscheinlich nicht nur über romantische Beziehungen sprechen, sondern auch Freundschaft etc., dass ich jetzt in der Freundschaft ein totaler Pluspol bin, das heißt meine Freundin, Freund voll einnehme, aber in der Beziehung irgendwie eher der Minuspol, ist sowas möglich?
Ja, auf jeden Fall. Also Pluspole und Minuspole entstehen immer aus der Dynamik heraus, aus der Beziehungsdynamik heraus.
Krass, das finde ich.
Ja, das heißt, wenn du jetzt klassischerweise in deiner Beziehung ein Pluspol bist und in deiner Arbeitsbeziehung jemand ist, der ständig bei dir sein möchte und ständig den Kontakt sucht und dir quasi gar keinen Freiraum gibt, kann es sein, dass du dann dort zeitgleich im Minuspol bist. Aber natürlich kann es auch, wenn du dann eine neue Partnerschaft beispielsweise hast und triffst auf einen Pluspol, dann gerätst du eher in den Minuspol. Weil eine Beziehung, in welcher Form auch immer, ob es eine romantische ist oder eine geschäftliche oder auch familiäre, jede Beziehung möchte im Gleichgewicht sein. Einfach vom Prinzip aus möchte sie im Gleichgewicht sein. Und wenn einer der beiden quasi mehr Plus oder mehr Minus ist, gleicht es der andere aus und dann ist sie wieder im Gleichgewicht.
Also ein bisschen Pluspol und ein bisschen Minuspol ist aber dann ja auch nicht direkt toxisch.
Nein, auf gar keinen Fall. Also toxisch wird es erst, wenn einer der beiden sich so verhält, dass es den anderen verletzt. Und Minuspole haben halt oft keinen anderen Weg, sehen sie, als den anderen auf Abstand zu halten, als ihn zu verletzen. Und das ist dann auch immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also sie verletzen ihn, dann ist man emotional wieder getrennt, dann versöhnt man sich wieder. Und wenn es dann zu viel Nähe gibt, zu eng wird, dann muss wieder irgendwas kommen, was den anderen quasi wieder auf Distanz bringt.
Ich habe so viele Fragen. Aber sind toxische Beziehungen, gibt es da immer Streit? Oder ich dachte nämlich, so habe ich es jetzt verstanden, aber ich dachte für mich, toxische Beziehungen sind auch nicht unbedingt welche, in denen man sich immer streitet. Es ist nur einfach so, man tut sich gut, aber irgendwie halt auch nicht gut und man...
Nee, es gibt ja auch andere Vermeidungsstrategien. Mhm. Also, dass einer zum Beispiel eine Affäre daneben hat, das bringt den anderen ja natürlich auch auf Abstand, ob er es weiß oder nicht, aber emotional schafft es für den Minuspol zumindest gefühlt diese Distanz, die er braucht. Also, es kann auch sein, dass man nicht streitet, aber was immer ist in einer toxischen Beziehung, dass es einem richtig schlecht geht. Mhm. Also zumindest das ist so einem ein der beiden. Das
Basiskriterium, was immer zutrifft.
Richtig, so. Genau.
Es geht dir natürlich in Höhen und Tiefen und auch nicht ständig und immer, aber du hast Phasen, wo es dir wirklich richtig übel geht, wo du dich ausgelaugt, energielos und...
Und du hinterfragst dich ständig, was mit dir nicht stimmt. Dass irgendwas kann ja nicht mit dir stimmen. Und der andere vermittelt dir das auch, dass es mit dir nicht was nicht stimmt. Also das sind auch solche Strategien, dann immer zu sagen, ja, wenn du nicht so anhänglich wärst beispielsweise, wäre ich ja nicht so oft weg. Mhm. Oder ja, den Streit hast ja du angezettelt, nicht ich. Oder jetzt mach doch kein so Thema draus, nur weil ich Weihnachten nicht mit dir verbringen möchte. Also die drehen das dann sozusagen um. Die
ziehen immer die Schuld, dann schaffen die das.
Ja, genau, Schuld, richtig.
Die Schuld immer dir in die Schuhe zu schieben.
Genau, und das macht dann halt mit dir selber, macht das ganz, ganz viel, weil oft, also man denkt ja immer, das sind irgendwie so schwächere Personen, die in toxische Beziehungen geraten, aber das sind oft auch Personen, die alle anderen Lebensbereiche total im Griff haben, die Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sind, die ein total stabiles Umfeld haben und dennoch kommen sie in so eine toxische Beziehung und da fragen sie sich halt, was ist denn mit mir los? Warum kriege ich denn nicht meine Beziehung hin? Ich kriege doch alles andere in meinem Leben geregelt, aber diese Beziehung funktioniert einfach nicht. Ich habe schon alles probiert und es passt einfach nicht.
Was ich auch ganz spannend fand, was ich immer wieder gelesen habe, dass so Anzeichen einer solchen toxischen Beziehung sind, wenn es am Anfang alles perfekt ist. Also wenn die Beziehung startet und irgendwie dieses Love-Bombing, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Also wenn es quasi von 0 auf 100 losgeht und es ist alles perfekt und irgendwann wird aber der Schalter umgelegt. Ist das so ein typisches Anzeichen, dass die Anfangsphase so rosarot ist?
Ja, also jetzt darf ich auch bestimmt ein Zitat einfügen.
Ja, zu spät. Nein, wir haben dich mit Zitat eingekauft.
Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Und das ist leider wahr. Am Anfang ist es ganz oft so, dass Lovebombing betrieben wird. Das heißt, dir wird das Blaue vom Himmel versprochen. Du bist die tollste Frau, der tollste Mann auf Erden. Alles ist super schön. Ihr plant am besten schon nach 2 Monaten Hochzeit und Kinder. Und irgendwann fängt es an zu bröckeln. Und dann geht es aber direkt ins andere. Und dann wirst du kritisiert für Kleinigkeiten. Auf deine Kosten werden Späße gemacht. Und wenn du nicht drüber lässt, sagt dann das Gegenüber, jetzt sei doch nicht so spießig, war doch nur ein Witz. Also das wird dann tatsächlich nach dem Lovebombing, kommt sofort die Kritikphase. Oft zumindest. Manchmal geht's Lovebombing auch ein bisschen länger. Und dann ist es halt ganz gemein, weil unser Gehirn hat sich natürlich an das Lovebombing gewöhnt. Und wir wollen das dann immer wieder. Und dann sind wir tatsächlich schon in der Sucht drin, weil wir dann süchtig sind nach diesen tollen Zeiten. Und wenn die dann schlecht werden, dann nehmen wir das zwar wahr, aber wir sehnen uns immer danach, dass wieder diese guten Zeiten kommen. Und natürlich ist die Hoffnung so ein Thema, was uns ganz, ganz lange in so einer toxischen Beziehung hält, egal wie schlecht es uns geht, weil wir denken, am Anfang war es ja gut und wir kriegen das bestimmt hin, wir müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen und noch ein bisschen mehr tun, was er oder was sie möchte und noch mehr Verständnis für den anderen haben, dann gelingt es wieder. Und das ist halt dieser Suchtfaktor, der in toxischen Beziehungen eine riesige Rolle spielt.
Das klingt so unglaublich anstrengend. Also ich will gar nicht wissen, wie kräfteraubend es sein muss, wenn man in so einer toxischen Beziehung steckt.
Ja, ist es. Also ich kann es von mir sagen, ich habe pro Nacht 3 bis 4 Stunden geschlafen nur, weil es mir halt so schlecht ging. Mir ging es dauerhaft schlecht. Ich konnte irgendwann nichts mehr essen. Ich habe meine Haare sind ausgefallen. Und dennoch habe ich dran festgehalten, weil ich immer gedacht habe, boah, ich bin doch stark, ich schaffe das. Und alle anderen Bereiche in meinem Leben habe ich auch im Griff. Also kriege ich doch diese Beziehung auch irgendwie wieder hin. Weil am Anfang war natürlich alles schön. Und dann habe ich halt auch echt krasse Sachen hingenommen, die ich jetzt so im Nachhinein betrachte. würde ich sagen, niemals, das passt gar nicht zu mir. Also ja. Warum habe ich mich so oft anlügen lassen und fadenscheinige Ausreden und keine Ahnung, ja, Weihnachten, nee, warum sollen wir das zusammen verbringen? Mein Wellensittich hat Husten, also so tatsächlich so lächerliche Aussagen kamen jetzt nicht von ihm, aber in dieser Art halt. Und dann fragt man sich schon, warum, aber leider Gottes, muss ich sagen, wachen ganz viele erst auf, wenn sie ganz am Boden sind. Und so war es bei mir auch. Also ich musste erst ganz unten sein, um aufzuwachen.
Was mich da interessiert, jetzt bestimmt nicht bezogen auf dich, aber mal so generell, wie erkennt man denn, wer von beiden der toxische Part ist? Also man denkt, finde ich, relativ schnell, man ist jetzt davon betroffen, weil der Partner ist toxisch und der tut mir nicht gut, aber vielleicht bin ich ja auch selber einfach toxisch für das Gegenüber.
Ja, das kann also kann tatsächlich sein und an sich, also toxische Menschen gibt es meiner Meinung nach nicht, sondern toxische Beziehungen und Verbindungen und es kommt immer darauf an, wie man den anderen behandelt, aber es kann gut sein, dass wenn du beispielsweise eher so jemand bist, der Freiheit liebt und braucht, also ohne fremd zu gehen, aber einfach so für sich viel Zeit braucht und der andere das aber nicht verstehen kann oder einfach ganz viel oder viel, viel mehr von dir möchte, dann entwickelt sich da auch eine Dynamik und du versuchst ihn mit irgendwelchen Mitteln auf Abstand zu halten. Und dann ist die Verbindung toxisch, weil es dem anderen, der mehr Nähe möchte, geht es vermutlich schlecht. Mhm. Also wenn du Mittel nutzt, die halt fies sind. Also es gibt, was zum Beispiel keine toxische Beziehung wäre, wenn der eine Part sagt, hör zu, mir ist es zu eng, ich brauche mehr Zeit für mich. Und wenn, dann können beide sich drüber unterhalten, ob es dann überhaupt passt, ob die Beziehung dann überhaupt funktionieren kann. Dann ist es nicht toxisch, weil dann ist es eine offene Kommunikation. Aber diese offene Kommunikation gibt es ja in einer toxischen Beziehung nicht. Da wird ja nur gestritten oder gar nicht mehr miteinander geredet. Aber eine offene, ehrliche Kommunikation gibt es ja sehr selten.
Okay, also eine harmonische Beziehung kann eigentlich niemals toxisch sein.
Korrekt, ja. Also es gibt natürlich auch immer wieder mal Streitthemen, das ist ja keine Frage, oder auch über wichtige Lebensthemen, ne? Wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, aber wenn man sich dann ganz offen drüber unterhält oder sogar offen auch streitet, ist es völlig in Ordnung, aber sobald es halt abdriftet in Dinge, die man verheimlicht und verschweigt und sein eigenes Ding macht und oder den anderen auch verletzt, also das ist halt in toxischen Beziehungen oft so, ne, dass der andere verletzt wird, dass sie dann sagen, wie blöd bist du eigentlich, checkst du gar nichts und solche Sachen halt, also den Selbstwert sabotieren sozusagen, dann ist es toxisch.
Jetzt haben wir aber auch drüber gesprochen, dass eine toxische Beziehung fast schon so eine Art Sucht ist und wir wissen, glaube ich, alle, dass es unglaublich schwierig ist, von einer Sucht wegzukommen. Wie schaffe ich es, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen?
Der aller wichtigste Step ist No Contact. Keinen Kontakt für gar nichts. Also nicht Möbel, dann bleiben die Möbel bei ihm oder bei ihr, nicht wegen den Kleidern, also wirklich, da hilft nur gar kein Kontakt, weil es ist wie bei jeder anderen Sucht auch, sobald man ein bisschen wieder was hat von dem anderen, ist man sofort zurück und man muss aber auch sagen, nach einer Trennung ist natürlich der Part, der zurückbleibt, der dann wieder kämpft, also oft trennen sich dann die Pluspole, weil sie irgendwann am Boden sind und sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Aber dann ist die Distanz selbst für den Minuspol zu groß. So viel Distanz wollte er nicht. Also wird er alles dafür in die Wege leiten, um diese Distanz wieder zu verringern, dass es wieder in seinem Maßstab diese Distanz ist. Und dann sind wir wieder bei der Anfangsphase, beim Lovebombing. Dann wird dir wieder das Blaue vom Himmel versprochen und alles ist toll und dieses Mal schafft ihr es. Und das ist 90% der Fälle drehen 2-3 Runden, bis sie es dann verstehen.
Das ist dann für Außenstehende wahrscheinlich 0,0 verständlich, wenn man denkt, warum geht diese Person jetzt wieder in diese Beziehung zurück? Aber so wie du es erklärst, ist es ja total logisch, weil eben dann wird man wieder umgarnt und die Person weiß ja auch genau, welche Knöpfe sie bei einem drücken muss. Ne? Und dann ist es unglaublich schwierig, da dann standhaft zu bleiben.
Ja, und hinzu kommt, dass man die Trennung ja nur möchte, weil es einem so schlecht geht. Und nie, also den anderen findet man ja irgendwie immer noch toll, trotz dass der einem nicht gut tut, aber dieses Jahr, ich schaffe das schon noch und irgendwann geht's und irgendwann erkennt er auch, wie toll ich bin. Jetzt sieht er das vielleicht noch nicht, aber wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann irgendwann erkennt er es. Also das ist ja quasi das, was uns drin hält und dann trennen wir uns, weil es uns richtig schlecht geht, also was zum Beispiel bei mir, weil es halt einfach nicht mehr ging, dann habe ich mich getrennt und dann fängt aber er natürlich wieder an oder sie, je nachdem, wer es ist, welcher Part. Das gibt es übrigens bei Frauen und Männern ist fast gleichgewichtet, wer der toxische Part in der Beziehung ist.
Ach echt?
Mhm.
Okay.
Ja,
Ja, du hast auch zu Beginn von Narzissten und Borderline gesprochen. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen genauer ein. Ich weiß es nicht, aber mit Borderline kann ich gar nicht so ganz genau erklären, was das überhaupt ist, dass man nochmal ein bisschen besser versteht, was für Menschen das sind, die vielleicht eher in so eine toxische Beziehung reinrutschen können. Auch wenn ich jetzt verstanden habe, es gibt keine toxischen Menschen, aber es gibt vielleicht Menschen mit Charakterzügen, die eher toxisch werden.
Also generell, also ich kann jetzt auch keine Begriffe definieren, ich bin ja kein Psychologe, aber was man schon generell sagen kann, ist, dass alle Menschen, die ein Selbstwertthema haben, in so eine toxische Beziehung geraten können. Und dann ist es unabhängig davon, ob die narzisstische Züge haben, Borderline-Züge oder auch keine anderen psychischen Themen haben, aber...
Vielleicht ganz kurz, Borderline-Züge, was ist das genau?
Borderline sind Menschen, die so in ihrer eigenen Welt leben und die sich ganz viele Geschichten zusammenspinnen, sozusagen, damit sie für sich die Welt passend machen können. Und dazu gehören eben auch viele Manipulationen, viele Lügengeschichten, die verletzen sich auch ganz oft selbst. Also ja, das aber gibt es natürlich auch in allen möglichen Variationen und Ausprägungen. Genau.
Ich habe mir witzigerweise, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, als Frage, welche Prophylaxe man anwenden kann, um gar nicht erst in so eine Beziehung reinzuschlittern. Aber dann ist es ja tatsächlich so ein Selbstwertthema, ja, ne?
Definitiv ein Selbstwertthema. Also Selbstwert wird im Kindesalter gebildet. Also dann können wir sozusagen die Liebe von außen annehmen im Kindesalter und dann unsere eigenen Eimer, unsere eigenen Töpfe voll machen. Wenn diese aber nicht gefüllt werden in der Kindheit, haben wir dauerhaft ein Selbstwertthema und merken irgendwas, wir fühlen uns nicht vollständig. Das ist meistens unterbewusst, aber das merkt man gut, wenn man sich ständig anpassen will oder immer Ja und Amen zu allen sagt oder ein Mega-Helfer-Syndrom hat, weil man immer diese Anerkennung braucht. So, und dann versuchen wir im Erwachsenenalter, versuchen wir diese Töpfe zu füllen durch Externe und meistens eben durch Beziehungen. Das heißt, wir tun alles in diesen Beziehungen, damit wir die Liebe bekommen, die uns fehlt, um unseren eigenen Eimer zu füllen. Aber das funktioniert nicht. Wir können unsere eigenen Eimer im Erwachsenenalter nur noch durch uns selbst füllen. Und wenn wir genügend Selbstliebe haben, würden wir vielleicht, also das kann natürlich schon passieren, dass man in eine toxische Beziehung gerät, aber man würde es nicht lang mitmachen, weil man sich sagt, nee, das, also so stelle ich mir eine Beziehung nicht vor. Und dann dann bin ich lieber Single und habe mein eigenes Leben, aber das lasse ich nicht mit mir mitmachen. Und deswegen ist eine toxische Beziehung, so weh sie auch tut und so schrecklich sie ist, aber sie ist ein super Lehrmeister. Weil man, also ich wusste davor nicht, dass ich ein Selbstwertthema habe. Und durch die toxische Beziehung habe ich es dann gelernt. Und jetzt habe ich krass an mir gearbeitet und ich bin gefühlt ein anderer Mensch als noch vor 2 Jahren.
Aber wie kann man sein Selbstwertgefühl, gerade wenn man aus so einer Situation kommt, wo das einem genommen wurde, wie kann man das darauf, also da wieder aufbauen?
Das ist ein langer Weg auf jeden Fall und dann muss man echt an sich arbeiten. Aber da gibt es verschiedene Tools, also wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt, dann weiß man erstmal gar nichts mehr. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Kann ich überhaupt was? Also ja, tatsächlich, man liegt so richtig auf dem Boden.
Man fühlt sich ja komplett gescheitert.
Genau, man fühlt sich richtig gescheitert. Und dann gibt es natürlich die, die weitergehen und sagen, jetzt suche ich mir jemand Neues, der das wieder aufbaut. Oder es gibt die, die sagen, hey, krass, das hat echt was mit mir zu tun. Und meistens ist es auch so, wenn man dann die Beziehung davor mal reflektiert oder auch die zu seinen Eltern, merkt man, ah, stimmt, das könnte tatsächlich sein, dass ich ein Selbstwertthema habe. Und dann geht es darum, Gutes für sich zu tun. Und das ist echt schwierig, weil das auch bedeutet, mal Nein zu sagen, auch bei Freunden mal Nein zu sagen, auch bei Freunden aussortieren, in Anführungsstrichen, weil auch da gibt es eben immer wieder toxische Verbindungen. Und das ist ein unfassbar langer Prozess. Bei mir hat wahnsinnig gut die Meditation geholfen. Also ich habe sehr, sehr viel meditiert und sehr viel Persönlichkeitsarbeit einfach gemacht und dann mich auch immer so mit Freunden ausgetauscht und mir Inspiration geholt. Also ich habe eine Cousine, die ist einfach irgendwie mit einem so krass guten Selbstwert geboren schon. Also, und dann habe ich immer mir überlegt, ach, was würde denn die Thea jetzt an meiner Stelle machen? Ja, das haben wir echt ganz oft überlegt. Oder sie dann auch ab und zu gefragt und dann hat sie gesagt, ja, das und das. Und dann dachte ich mir, ah ja, bei mir könnte es dann so und so sein. Also ich habe mir sozusagen Vorbilder gesucht, wie die das machen. Und jetzt nach 2 Jahren bin ich... Also ich habe sicherlich noch ganz viel Luft nach oben, aber ich bin so weit, dass ich mir sicher bin, A, nicht mehr in eine toxische Beziehung zu geraten oder wenn ich reingeraten würde, dass ich sofort stoppe, weil ich mir sage, nee. Und also tatsächlich ist es auch so, also ich bin noch Single und ich bin deutlich lieber ein Single mit erfülltem Leben als ein Paar in einer nicht schönen Verbindung.
Mhm. Absolut. Ja. Sicherlich ist es dann auch möglich, sich professionelle Hilfe zu holen. Auch wenn man merkt, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich komme da alleine irgendwie nicht raus. Ich habe vielleicht auch jetzt nicht die Freunde,
ja,
die mir da raushelfen. Es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, dann da professionelle Hilfe zu holen.
Unbedingt, unbedingt. Wobei man sagen muss, dass es noch nicht so viele Therapeuten gibt, die toxische Beziehung auch kennen und da, ja, Experten auf dem Gebiet sind, ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall zu suchen und gerade auch, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass toxische Beziehungen, da gibt es oft auch schon Kinder. Und dann ist es halt nochmal eine andere Hausnummer, ne, sich zu trennen. Und dann gibt mit dem No-Contact funktioniert dann auch fast nicht. Deswegen also professionelle Hilfe zu suchen, auf jeden Fall. Und aber, also ich kann sehr, sehr gerne meinen ehemaligen Arbeitgeber empfehlen, der Christian Hemschemeier, www.liebeschip.de. Das könnt ihr vielleicht auch noch verlinken. Der hat super viele gute Kurse, die auch wirklich preisgünstig sind, wo man einfach für sich selber dran arbeiten kann. Und der erklärt alles so gut und so anschaulich, dass man wirklich super gut, auch jetzt ohne direkt in Therapie zu gehen, da an sich arbeiten kann. Auch ich habe mit seinen Kursen gearbeitet und bin mega happy.
Ich habe auch gerade bei dem Wort Kinder fast Gänsehaut bekommen, weil ich mir denke, so in einer toxischen Beziehung, wenn dann doch du irgendwie Gründe suchst, warum du beieinander bleiben kannst, kann ja ein Kind durchaus auch mal so ein Projekt der Rettung werden, was ja, mir fällt gar kein Wort ein, um das richtig zu beschreiben, aber auch das andere Thema, dass man halt wegen den Kindern dann drin bleibt, was ja vielleicht auch Sinn macht, wenn die Kinder dadurch ein besseres Leben haben. Also ich will das jetzt auch gar nicht pauschalisieren, aber man hört es dann ja auch oft, dass sich Partner trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Mhm.
Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Fall von, okay, und jetzt?
Jetzt mache ich was, ja. Aber ich muss sagen, wenn jemand in einer toxischen Beziehung ist und Kinder hat, dann kann es den Kindern nicht gut gehen. Weil die sind, selbst wenn sie die Streits nicht direkt mitbekommen, aber die kriegen ja mit, dass da irgendwas in der Luft ist.
Mhm.
Und als Eltern ist man halt immer das Vorbild von Kindern. Ja. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Mann oder die Frau den anderen immer beschimpft und die Kinder bekommen das mit, das kann kein gutes Vorbild sein. Und so hart die Zeit danach auch sein wird, aber ich finde, man hat den Auftrag als Elternteil, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, gerade wegen den Kindern zu gehen.
Mhm.
Und den Mut zu fassen und zu sagen, okay, jetzt, ich muss da raus, weil ich will nicht, dass meine Kinder so aufwachsen.
Mhm. Und im Zweifelsfall selber zu Narzissten werden.
Ja, natürlich, klar, die bekommen das dann mit, die schlagen sich dann auf die Seite des Vaters oder der Mutter, je nachdem, wie sie halt auch so genetisch veranlagt sind. Und dann setzt sich das sofort. Und das kann ja nicht Ziel von Eltern sein, dass ihre Kinder dann auch mal solche Beziehungen führen. Das soll es ja nicht sein, genau, richtig. Und aber da würde ich dann schon auch, wenn Kinder im Spiel sind, würde ich mir schon professionelle Hilfe auch suchen.
Klar, das muss man sich, finde ich, eh oft bewusst machen. Das sind einfach Probleme und Themenfelder im Leben. Man kann auch nicht immer alles mit sich selber ausmachen und mit sich selber lösen.
Korrekt.
Das ist auch mutig, sich da so eine Hilfe zu suchen. Ich weiß nicht, hast du zu dem Thema eine Frage, Elena? Weil sonst würde mich noch ein bisschen mehr so das Thema Freundschaft oder toxische Beziehungen auf anderen Ebenen interessieren, was man da machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Familienmitglied oder zu einer ganz normalen Freundschaft sowas entwickelt.
Ja, also tatsächlich mit Familie ist es deutlich schwieriger, finde ich, wie aus einer romantischen Beziehung sich zu lösen, weil da sie haben natürlich jahrelang.
Du bist halt immer verbunden.
Du bist immer verbunden, genau. Aber auch da gilt, also wenn man dann eben an sich arbeitet und weiß, was man möchte, dass man das dann klar kommuniziert. Also was sicherlich auch nicht der richtige Weg ist, sich dann komplett zu trennen, zu lösen und gar nichts zu sagen, sondern einfach, dass man da offen ins Gespräch geht. Und natürlich, wenn man jetzt sagen, mal annehmen, man hat eine narzisstische Mutter, einen narzisstischen Vater, werden die natürlich nicht sagen, ja Kind, schön, dass du das erkannt hast, genau so ist es. Also das ist ja eher unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Aber man kann halt für sich klar die Grenzen setzen und tatsächlich kann man da auch zum Beispiel als Kind als Vorbild fungieren, um den Eltern zu zeigen, hör zu, das ist mein Weg, ich gehe den so. Wenn du den nicht sehen möchtest, ist es okay, aber mir tut die Verbindung nicht gut, also werde ich sie zurückschrauben. Mhm. Und bei manchen ist tatsächlich auch der Fall, dass sie sich komplett dann trennen von Eltern, je nachdem, wie toxisch die Beziehung ist. Das gibt es natürlich auch. Ich bin ein Fan davon, erstmal zu sprechen und zu schauen, ob man da irgendwie doch, ob es da irgendwie einen gemeinsamen Nenner gibt, auf dem man dann zusammenarbeiten kann sogar. Mhm.
Ja, das ist ja, das war eigentlich auch eine super spannende Frage, die wir aufgenommen haben, beziehungsweise über die wir gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, nämlich gibt es eine Möglichkeit, eine toxische Beziehung zu entgiften? Kann man als Paar da an sich arbeiten? Okay, man merkt, wir tun uns gegenseitig nicht gut. Mhm. Gibt es Mittel und Wege, ja, da wieder das in Harmonie zu bringen?
Und halt auch bei Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden. Genau. Chefs,
ja. Chefinnen. Es ist so, generell kann man immer nur an sich selber arbeiten. Und oft ist es so, dass wenn man möchte, dass was besser wird, dass der andere Part mitziehen muss. Also in einer toxischen Beziehung sowieso. Wenn der andere Part nicht mitzieht, du hast von einer Beziehung immer nur 50% selber in der Hand. Und selbst wenn du in diesen 50% 200% gibst, hast du trotzdem nur 50% von den 100% Beziehungen. Ne? Ja. Das heißt, wenn der andere nicht mitmacht, wird es da keine Lösung geben. Aber es gibt auch welche, die mitziehen, die sagen, okay, wir arbeiten an uns. Ab und zu kann es dann auch gelingen, dass die entgiftet wird, diese Beziehung. Aber leider muss ich sagen, dass die Anziehungspunkte dann fehlen, wenn die Toxik weg ist. Weil genau deshalb zieht man sich ja an. Also beide haben quasi einen Mangel in sich und dieser Mangel zieht sich an. Und auf diesen Mangel gründet man dann die Beziehung. Und wenn beide an sich arbeiten, ist es in 90% der Fälle auf jeden Fall so, dass die Anziehung einfach weg ist, weil die Themen dann auch weg sind. Mm. Und es klingt super unromantisch, aber in der Realität zeigt sich einfach, dass es so ist. Bei Familienmitgliedern oder Freunden ist es ein bisschen anders, weil es da ja noch ganz andere Verbindungen gibt. Also da haben sich viele Muster und Verhaltensweisen auf dieser toxischen Verbindung gegründet, aber da hat man eine andere Basis nochmal, ne? Wie jetzt mit in einer Beziehung. Und da kann sich's auf jeden Fall lösen. Also ich habe das auch erlebt, dass als ich an mir gearbeitet habe und das dann offen angesprochen habe, hat sich auch in meiner Familie ganz viel gelöst, weil, also das war denen gar nicht bewusst. Das ist ja auch niemandem bewusst, ne? Das ist ja das Schlimme an toxischen Beziehungen. Du bist da drin, dir geht super schlecht und du weißt gar nicht warum. Du weißt ja nicht, jetzt bin ich in einer toxischen Beziehung oder, die Verbindung zu meiner Mama ist toxisch, deswegen ist es immer so schwierig. Das braucht ja ganz viel Reflexion und auch das tut natürlich auch weh, ne? Weil du dann selber erkennst, krass, wie oft ich im Mangel bin und wie schlecht meine Verhaltensweisen oft sind oder wie ungünstig Beziehungen auch für mich sind, die ich mit Menschen habe, die ich eigentlich liebe.
Ja, gerade wenn man es halt auch nicht anders kennt, so eine Beziehung zur Mutter. Richtig, ist ja genau. Nicht so, dass du da deine Erfahrung über dein Leben sammelst, ach so, muss eine Beziehung zu meiner Mutter sein, sondern du hast ja keinen Vergleich irgendwo.
Richtig. Das heißt, man muss halt maximal ehrlich zu sich selber sein, aber auch zu den anderen. Mhm. Und wenn dann Bereitschaft ist auf der anderen Seite, dann kann sich das wahnsinnig gut verbessern. Okay. Also und gilt auch bei Freundschaften. Aber oft ist halt einfach die Bereitschaft nicht da, weil das aber vielleicht auch nicht deren Themen sind. Also jeder hat ja sozusagen seinen eigenen Lebensplan, glaube ich zumindest. Und wenn das für die halt nicht auf ihrem Plan steht, sowas zu lösen, dann werden sie da vermutlich nicht so viel dran tun.
Und auch wenn vielleicht der Leidensdruck eher auf der anderen Seite liegt.
Richtig.
Wenn die Person eigentlich mit der Konstellation ja ganz zufrieden ist, ne? Es passt ja eigentlich soweit.
Eben, und es ist schön bequem, genau. Ja. Mhm. Genau, also der Leidensdruck, klar, der bewegt auch ganz viele dann erst zum Handeln. Und was aber mir auch ganz wichtig ist, also wir haben immer nur uns selbst quasi unser Leben selber in der Hand und können das so ändern, wie wir wollen. Und es bringt nichts, jemand anderen zu überreden und zu sagen, hey, jetzt lass uns mal zur Paartherapie gehen oder lass uns mal irgendwie zu einem Psychologen gehen oder so. Das wird nichts bringen, den anderen zu überreden, weil er muss das von sich aus selber tun. Und das dürfen wir auch nicht. Wir dürfen von niemandem anderen verlangen, dass er sich ändert.
Weil ja, wobei Initiative zeigen, ist wahrscheinlich ein schmaler Grat, mal was vorzuschlagen und anzuregen.
Das ist alles gut, aber so richtig dahin zu prügeln und zu sagen, jetzt komm, machen wir endlich mal, das wird nicht viel bringen. Und man ist einfach das allerbeste Vorbild, wenn man es dann vorlebt. Mhm. Also ich habe das bei mir gemerkt, als mir dann plötzlich so gut ging, dann kamen ganz viele und haben gesagt, boah, ist so krass, wie du deinen Weg ist und voll schön. Mhm. Aber vorher, als ich denen erzählt habe, dass ich jetzt so Kurse mache und mich irgendwie mit dem Thema Selbstliebe verschrieben habe, war so, klar.
Ja, so.
Mach du mal, genau. Ja. Jetzt ist es spirituell unterwegs. Ja. Ja, genau.
Aber ja, es ist immer so, die Probleme zu erkennen, es ist einfach der erste und allerwichtigste Schritt. Was man dann draus macht, klar,
definitiv.
Da muss jeder mit sich irgendwie einen Weg finden, aber es zu erkennen, da hat man schon so viel gewonnen.
Ja, das, ja, das gebe ich dir 100% recht, ja.
Und das finde ich so schön, und da können wir irgendwie so den Bogen dann auch schließen, dass das auch, was wir in jeder Folge irgendwie immer gemerkt haben, das Glück in sich selber zu finden und Selbstwert und selber irgendwie immer an sich arbeiten.
Ja.
Und es ist ein so, so wichtiges Thema, weil es alle Beziehungen um dich herum beeinflusst. Es beeinflusst dein eigenes Leben so unglaublich. Und
ja
ich glaube, da kann jeder irgendwo noch an sich arbeiten.
Definitiv. Mhm. Es ist ja auch so ein Trugschluss, dass man sagt, ja, aber ich liebe ja den anderen, dann brauche ich mich selber nicht lieben. Aber wir können nur das geben, was wir selber auch haben. Und wenn wir keine Selbstliebe haben, können wir auch, das ist dann keine echte Liebe, sondern das ist dann Liebe, um Anerkennung zu bekommen und zurückgeliebt zu werden sozusagen, aber keine echte Liebe einfach dem Menschen gegenüber. Und das wird auch oft verwechselt oder gesagt, ja, aber die ist ja eine ganz liebevolle Mutter, mag sich aber nicht selber. Die will dann halt natürlich das Feedback von ihren, oder braucht das Feedback von ihren Kindern oder von ihrem Mann, je nachdem. Von dem her, ja, Selbstliebe ist tatsächlich das A und O für alle Beziehungen, aber ich glaube auch für ein erfülltes Leben.
Ja. Und Kommunikation. Man kann nichts lösen, wenn man nicht drüber spricht.
Ja.
Das ist auch immer wieder, finde ich, so ein Schlüsselthema. Ehrlich zu sich und zu seinen Gegenübern sein.
Ja.
Nur dann.
Zu sich auch vor allem.
Sich, und tief in sich reinhalten und dann sich auch nicht irgendwie eine Scheiße vormachen.
Ja, genau.
In einem Jahr kläre ich das mal. Sondern
ich bin zu perfekt. Ich bin zu, also ich finde es, wir schweifen jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber ich finde, man macht sich ja selber dann auch so vor, ja, so meine Schwächen, mein Gott, ja, die sind ja irgendwie harmlos. Aber ich glaube, dass man jetzt niemals sich hinsetzen würde sagen, ja, ich bin halt voll chaotisch und ich bin halt irgendwie faul oder so. Also, dass man sowas mal wirklich sich eingesteht.
Ja. Aber und das ist auch Selbstliebe, sich das einzugestehen, weil das darf man doch sein. Na, dann ist man halt faul. Ist doch cool.
Genau, sagen, das ist okay. Ja, dafür habe ich ganz viele andere Sterne.
Ja, genau.
Oder auch nicht. Wäre auch egal.
Ja, dann musst du noch ein bisschen an der Selbstliebe arbeiten.
Ja.
Genau, richtig.
Ja, Isabel, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weitersprechen. Ich glaube, Rebecca hat gefühlt noch ganz viele Fragen.
Kann ja. Ich habe jetzt deine Handynummer. Also.
Die hat sie nicht mehr lange.
Sie so wechselt ihre Nummer.
Die toxische Beziehung zu Rebecca, genau.
Ich werde dein Flusspol.
Geil. Und mein Stalker.
Genau.
Ich bin die smart um dein Haus.
Lieb mich.
Frag mich auch mal was.
Oh ja, schön. Also jetzt nochmal so albern am Ende, aber eigentlich ja ein Thema, das dir ja auch extrem am Herzen liegt, da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ja, Menschen leiden und manche aber nicht wissen, woher es kommt, deswegen.
Genau, und aber auch, also toxische Beziehungen nicht nur zu verteufeln, weil sie eben auch ein Weg sein können, um sich selber kennenzulernen und sich selbst dann auch irgendwann zu lieben. Von dem her ist es zwar schmerzhaft, in eine zu geraten, aber man kann sehr viel draus machen.
Ja. Das Thema hatten wir auch schon mal, dass man aus jedem Negativen, was man erlebt, ich bin nicht so der Fan davon zu sagen, es macht dich stärker, aber man lernt immer was dazu.
Alles hat immer zwei Seiten.
Ja, absolut. Deswegen denken wir, dass wir dem einen oder anderen vielleicht helfen konnten, vielleicht auch die Augen öffnen konnten.
Ja. Mhm.
Und ansonsten, wir werden die Seite verlinken, die du uns genannt hast, und bedanken uns an dieser Stelle für deine Zeit,
für
deine Offenheit und für das Gespräch.
Ja, auch danke von meiner Seite.
Sehr, sehr gerne. Viel Spaß gemacht, und ja, wäre es schön, wenn wir den einen